Herzlich willkommen bei Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts, Sanas von Elsner und ich, Claudia Schmidt. In unserer vorerst letzten Folge von MFU Spezial haben wir Nicolas Brackmann zu Gast. Nicolas ist Group Director Sales und Key Account Management bei der Randstad Deutschland Gruppe. Mit ihm sprechen wir über die aktuelle Disbalance im Arbeitsmarkt. Einerseits steht uns eine Entlassungswelle von über 100.000 Mitarbeitenden allein bei Großunternehmen bevor. Andererseits suchen viele Unternehmen händeringend Fachkräfte. Wir sprechen mit Nicolas dazu, was Unternehmen tun müssen, damit sie ihren Kandidatenpool vergrößern können und warum Diversität und Flexibilität wichtige Stellschrauben dabei sind. Viel Spaß beim Zuhören.
So, lieber Nicolas, vielen Dank, dass du als Gast heute dabei bist. Du bist ja bei Randstad als Vertriebschef für Deutschland und Key Account Management. Und das ist auch einer der Gründe, warum du heute unser Gast bist. Aber insbesondere möchten wir natürlich ein bisschen von dir mehr erfahren, weil du uns ja auch vorhin gesagt hast, dass bis zu 600.000 Menschen im Jahr eben weltweit von euch immer wieder in den Job gebracht werden auf verschiedensten Weisen. Da seid ihr auch Experten auf dem Markt und wir würden gerne wissen, wie der Arbeitsmarkt der Zukunft so ein bisschen aussieht oder was so deine Prognosen sind. Wenn du dich magst, jetzt kurz vorzustellen, dann freuen wir uns auf dich. Danke.
Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Genau, Nicolas, Mitte 40, verheiratet. Ich sage mal, drei kleine Kinder, so im Alter zwischen 11 und 6. Meine Frau und ich beide voll berufstätig und deswegen versuchen wir immer, ja, oder brauchen wir eine größtmögliche Flexibilität im Alltag, um unsere Jobs und Kinder etc. und uns selbst zu managen und alles unter einen Hut zu bekommen. Bin seit 3 Jahren bei Randstad, verantwortlich genau für das Thema Vertrieb und Key Account Management, also wirklich alles von Neukundengeschäft, Ausschreibungsgeschäft, Großkundengeschäft bis hin zu, wie arbeiten wir im Public-Bereich, also in öffentlichen Bereichen, auch mit den Ämtern und Behörden zusammen, bis hin zu, welche Konzepte gibt es für Kunden, welche Kunden brauchen ja eine besondere Art von, wir nennen es immer Belieferung, aber eine besondere Art von Konzept, um ihren Bedarf an externen Mitarbeitern zu decken. Und genau, für das bin ich in Deutschland verantwortlich. Insgesamt sind wir immer noch weltweit der größte Personaldienstleister und seit über 60 Jahren am Markt aktiv. Genau. Und wir bringen 600.000 Menschen pro Monat in der Welt in Arbeit. Also von daher wirklich ein großer Turbo. Und das ist auch wirklich so, gehört zu den Grundwerten des Unternehmens, Menschen in Arbeit zu bringen und neue Chancen und Perspektiven zu eröffnen.
Im Vorgespräch hatte Claudia vorhin irgendwie eine ganz schöne Frage zu dem aktuellen Arbeitsmarkt, wie es jetzt aussieht. Claudia, magst du den Ball wieder aufnehmen?
Ja, ich habe mir das jetzt mal so angeschaut. Ne? Ich finde es ja so ganz spannend. Also wenn ich bei meinen Kunden bin, dann erlebe ich schon immer wieder die Sorge, wir finden keine Fachkräfte. Ja? Also zumindest nicht zu dem Preis und zu den Qualifikationen, die gewünscht sind einerseits. Auf der anderen Seite erleben wir, dass der Arbeitsmarkt aber gleichzeitig stagniert. Also Leute, die wechselwillig sind, tun sich schwer, was Neues zu finden. Und wir hören ja im Grunde auch jeden Tag Hiobsbotschaften, dass irgendein Großunternehmen wieder Stellen streicht. Also ich habe heute mal geguckt, also die Initiative Neue Sozialwirtschaft, Marktwirtschaft, hat einen Report rausgebracht und da steht zum Beispiel drin, dass über 100.000 Stellen in deutschen Großunternehmen, ne, also das Mittelstand gar nicht drin, abgebaut werden soll. Ne? Also Deutsche Post 8.000, ThyssenKrupp 11.000 und so weiter und so fort. Und ich frage mich immer, wie passt das eigentlich zusammen, dass wir einerseits wirklich so einen hohen Bedarf an Fachkräften haben, andererseits dieser Stellenbedarf da ist. Und wie schaffen wir es, die Leute, die da jetzt freigesetzt werden, wie auch immer, ja, auch wieder in Arbeit zu bringen?
Also das ist ja eine schöne, einfache Einstiegsfrage. Also es ist wirklich, also wir sehen natürlich am Arbeitsmarkt eine unfassbare Disbalance. Auch in der Art, mir in der Form unbekannt wirklich. Also bis so Mitte letzten Jahres haben wir gesagt, ne, klassischer Arbeitnehmermarkt mit unglaublich vielen Chancen für Arbeitnehmer, bis zu 50% der Arbeitnehmer, die darüber nachdenken, einen neuen Job einzunehmen. Also wirklich ein Markt, der getrieben wurde von fehlenden fehlenden Mitarbeitern, fehlenden Fachkräften und sehen jetzt aber wirklich ein Kippen, wobei es eben eine, wie gesagt, extreme Disbalance ist. Also wenn man sich die Dezemberzahlen anschaut, eine Arbeitslosigkeit von irgendwie 6% mit, 2,8 Millionen Arbeitslose, glaube ich, im Dezember gehabt. Mhm. Auf der anderen Seite 2,4 Millionen offene Stellen. Ja. Wenn man sagt, das passt nicht zusammen. Und genau diese Disbalance zwischen auf der einen Seite Fachkräftemangel, also wirklich qualifizierte Menschen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben mehr und mehr Unternehmen, die gerade Menschen in einfachen Qualifikationen oder wirklich im Helferbereich vor die Tür setzen. Das ist natürlich eine Entwicklung gerade, die einfach extrem ist. Ja, muss man wirklich an der Stelle einfach sagen. Weil du auf der einen Seite, uns fehlen in Deutschland bis 2030 circa 5 bis 7 Millionen Fachkräfte. Ja, und das sieht man auch, dass ganz viele Unternehmen gerade im Bereich der Weiterentwicklung, im Bereich der Engineering-Bereich, im Entwicklungsbereich, also ganz viel Tätigkeiten, ganz viel qualifizierte Arbeit haben und auch in Zukunft weiter auch in Deutschland investieren an der Stelle. Aber klassische Helferposition, klassische Produktionsarbeiten eben verlagert werden. Und dadurch hast du diese Disbalance, ne? Weil du natürlich nicht, in Anführungsstrichen, die Mitarbeiter, die bei Volkswagen eventuell das Unternehmen verlassen müssen, 1:1 bei anderen Unternehmen in höher qualifizierte Jobs bringen kannst. Und dadurch hast du einfach diese sehr, sehr untypische Gemengelage am Arbeitsmarkt momentan.
Und jetzt vielleicht mal ganz ketzerisch dazu gefragt, das ist ja auch mal so eine politische Debatte ist es weniger, aber auch so eine gesellschaftliche Debatte. Wollen die in der Arbeitslosigkeit, also sind die Anreize zu groß, in der Arbeitslosigkeit zu bleiben, oder müssten wir da noch viel mehr Programme fahren, um die Leute auch tatsächlich weiter zu qualifizieren? Ja, also es werden ja immer wieder Programme angeboten. Ich frage mich halt immer, ob die so zielgerecht sind. Ja. Aber was müsste denn da geschehen aus deiner Sicht?
Also auf der einen Seite haben wir, also wenn man es mal durchrechnet, da gibt es ja viele verschiedene Berechnungen. Ja. Familie mit zwei Kindern, mit Bürgergeld versus einfache Qualifikations im Bereich des Mindestlohns. Da ist fast kein monetärer Unterschied. Ja, ja. Also deswegen diesen Anreiz zu arbeiten wieder zu erhöhen, müssen wir, glaube ich, vornehmen, weil wir es am Ende des Tages aus verschiedenen Perspektiven auch nicht leisten können. Zum einen nicht leisten können, weil wir brauchen die Arbeitskräfte. Ja, wenn wir am Deutschland weiter wachsen wollen, unsere Wirtschaft weiter wachsen soll, dann brauchen wir die Arbeitskräfte. Die Frage ist ja, wie bekommst du sie dahin? Und das ist ja auch nicht so, dass man einfach sagt, das sind kurzfristige Lösungen, die dort dem Moment greifen. Und da hilft auch die politische Situation natürlich nicht, dass wir wenig Stabilität haben aktuell. Ja, sondern eigentlich immer sehr, sehr viele kurzfristige Anreize nur gesetzt werden, anstelle zu sagen, wir laufen ja, wenn man weiß, okay, uns fehlen das sind jetzt noch 5, 6 Jahre, fehlen uns 5 bis 7 Millionen Arbeitskräfte oder Fachkräfte in Deutschland, dann laufen wir sehenden Auges in eine Katastrophe rein, in Anführungsstrichen. Ja, und das ist, ja. Aber welche Methoden gibt es, um das eben, also dem zu begegnen? Und da fehlt aus meiner Sicht momentan ein politischer Weitblick und eine politische Stabilität auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch, muss man ehrlich sagen, kann man nicht nur in Richtung Staat schauen an dem Moment, sondern muss ja auch ganz stark in Richtung Unternehmen schauen. Also welche Anreize setzen sie, welche Möglichkeiten setzen sie? Ja, also auch da, der kurzfristige wirtschaftliche Druck, dem wird meistens begegnet durch kurzfristige Entlassungen, ja, oder Reduktion von Arbeitsplätzen. Aber trotzdem ganz häufig mit dem Wissen, in x Monaten oder in 1, 2 Jahren sieht die Kurve wieder anders aus. Das heißt, wie viel unternehmerischen und finanziellen Spielraum haben auch die Unternehmen, um in dem Moment zu sagen, ich treffe keine kurzfristigen Personalentscheidungen oder Kapazitätsentscheidungen, sondern mache langfristige oder mittelfristige Qualifikationsmaßnahmen, um eben genau dem Trend dann am Ende des Tages zu begegnen. Aber das ist natürlich aus der kurzfristigen unternehmerischen Maximierung extrem schwierig umzusetzen.
Ich meine, es ist genau der Punkt, entschuldige, Sanders, weil wenn du in den Mittelstand schaust, wenn du halt ein kleineres mittelständisches Unternehmen bist, dann hast du ja gar nicht die finanziellen Reserven, zu sagen, ach, ich halte jetzt mal die Leute 2 Jahre über das Tief durch oder auch nur ein Jahr, ne? Weil dann hast du halt einen Kredite zu bedienen und kannst sie nicht bedienen. Ne? Also das ist halt schon immer ein Dilemma.
Absolut. Und auch da die Frage, wie welche Möglichkeiten gibt es? Also gibt es die Möglichkeiten für Kooperation im Bildungsbereich? Gibt es die Möglichkeit zu sagen, das ist sowas wie Bundesinstitut für berufliche Bildung mit einzubinden, ne? Bundesagentur für Arbeit mit einzubinden? Also es gibt ja eigentlich schon relativ viele Möglichkeiten, dass man mit dem Thema Qualifizierung nicht alleine dasteht. Aber die Frage ist, wie kannst du auch die Frage in einem Umkreis, gerade im ländlichen Bereich, ne, mit anderen Unternehmen auch zu kooperieren und zu sagen, wir setzen Qualifizierungsprogramme auf. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Aber das ist halt, bedarf häufig eines ruhigen Moments und einer mittelfristigen Perspektive und nicht eben einem kurzfristigen wirtschaftlichen Handeln. Und da sehen wir wirklich momentan noch eine sehr große Diskrepanz einfach. Ja, weil natürlich, auch das, ich meine, wenn jetzt die großen Automobilhersteller in Deutschland alle letzte Woche Umsatzverluste in Höhe von über 30% kommunizieren und wir aber wissen, irgendwie die Automobilbranche ist mit 87.000 direkten Arbeitsplätzen eine der wichtigsten Branchen in Deutschland, die machen ja diese, also die treffen jetzt Personalentscheidungen nicht aus einer weil sie sagen, ach, wir kümmern uns nicht drum. Nein, sie stehen unter solchem finanziellen Druck, dass sie kurzfristig Lösungen finden müssen. Dass das dann nicht immer sinnvoll ist auf mittelfristige Sicht, ist, glaube ich, auch vielen Unternehmen klar. Aber natürlich, und das merken wir bei uns im Unternehmen auch, natürlich, die wirtschaftliche Situation spiegelt sich in vielen Bereichen in den Zahlen wieder und dann wird halt darüber nachgedacht, wie kannst du kurzfristige Lösungen schaffen.
Nun würde ich gerne irgendwie von diesem, also von dem oberen politischen irgendwie jetzt immer mehr in diese unternehmerische Ecke kommen. Ich meine, es gibt natürlich diesen Bereich, was du ja auch vorhin erwähnt hast, und das ist in der Automobilbranche ja auch häufiger der Fall, dass man nicht immer zumindest, aber dass man weniger gebildete Menschen manchmal dort hat und da gibt's ja diese Stichworte Reskilling, Upskilling. Und so weiter. Und gleichzeitig, klar, es gibt Unternehmen, die dann irgendwie in großem Stile auch entlassen. Das haben wir ja bei OpenAI irgendwie erlebt. Gleichzeitig haben sie aber mehrere tausend Leute wieder neu eingestellt. Das heißt, es gab einen strategischen Wechsel von, ne, ganz viel Händischen. Wir machen jetzt ganz viel mit künstlicher Intelligenz und so. Das wird ja immer mehr auf uns zukommen. Jetzt meine Frage, was würdest du Unternehmen raten, die zu euch kommen und sagen, wir brauchen eigentlich Leute, wir brauchen auch die Richtigen, wir wissen aber nicht wie und die Zukunft kennen wir ja auch alle nicht. Was macht ihr denn? Was ratet ihr denen?
Ja, also meistens fängt es schon an mit, welchen Stellenwert hat das Thema Human Resources? Also welchen Stellenwert hat das Thema Personalplanung, Personalkapazität, Personalbeschaffung? Und dann gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die darauf einzahlen. Also die Frage, wie sieht mein Arbeitsmarkt aus? Kenne ich eigentlich meinen Arbeitsmarkt? Weiß ich, wer um mich als Unternehmen herum, wer sind meine größten sozusagen Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt? Was bieten die? Wie bieten die was an? Welche Möglichkeiten gibt es dort in Bezug auf Arbeitsplätze, in Bezug auf Gehalt etc. pp. Das ist ja erstmal so die erste Frage. Also, wie intensiv beschäftige ich mich nicht nur mit meinem Absatzmarkt für meine Produkte, sondern auch, wie intensiv beschäftige ich mich mit dem Thema Arbeitsmarkt in meiner Lokation? Dann die zweite Frage, welche Rolle möchte ich auf dem Arbeitsmarkt als Unternehmen auch spielen? Ja, wie das ganze Thema Arbeitgebermarke, wie wichtig ist mir das? Ja, wie stark versuche ich, dem Thema Raum zu geben und auch zu sagen, okay, ich als Marke muss mich auch auf dem Arbeitgebermarkt anders präsentieren, als ich es vielleicht in der Vergangenheit gemacht habe, weil auch dieses typische, dieses klassische Denken, die großen Unternehmen profitieren alle aufgrund ihrer Marke automatisch. Das ist ja mittlerweile auch nicht der Fall. Auch Großunternehmen haben ja mit großen Bekannten und auch sehr beliebten Marken haben ja trotzdem das Problem, auch Menschen, Mitarbeiter zu finden. Das sind so die Einstellungen. Dann die Frage, die eigentlich dann wirklich so der Kern des Handelns beschreibt, sagen, welche Qualifikationen habe ich heute? Ja, und wie viele Kapazitäten habe ich heute? Was brauche ich in 6, 12, 18, 24 Monaten? Also zu sagen, okay, wie verändert sich denn meine Produktion? Wie verändern sich die Aufgaben im Unternehmen? Welche Aufgaben werden in Zukunft automatisiert? Ja, dafür muss ich aber, was brauche ich für andere Kräfte? Muss ich mir in die Entwicklung stecken? Sich wirklich damit auseinanderzusetzen ist, wie sich im Unternehmen das Thema Skills verändert und das Thema auch Tasks verändert, also welche Aufgaben habe ich und welche Qualifikation habe ich, und daraus ein Bild zu erstellen, zu sagen, wo stehe ich heute und wo muss ich hin? Und dann auf diesem Weg, und das ist dann da, wo wir dann vor allen Dingen auch ins Spiel kommen natürlich, wir sagen, wie sieht so eine strategische Personalplanung aus? Also was habe ich heute? Wie sieht mein Personalstand aus? Wie muss ich diesen in Zukunft entwickeln? Welche Qualifikation muss ich eventuell selber auch fördern und selber auch ausbilden? Welche Qualifikation brauche ich in Zukunft nicht mehr? Welchen Personalbedarf muss ich mir von außen dazunehmen? Auch da die Frage, in welcher Art und Weise nehme ich den mit dazu? Also ich glaube, sich einfach dem Thema Personalplanung, Personalbeschaffung anders zu öffnen, als es heute ist. Ja, weil gerade so im klassischen Zeitarbeitssegment ist ja häufig noch, es ist eine Commodity. Also wird so auch von Unternehmen häufig noch so eingekauft wie Schrauben oder wie Bleistifte. Und das wird dem ja nicht mehr gerecht in Zukunft. Ja, das war in einem Arbeitgebermarkt natürlich deutlich einfacher. Und das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Und wirklich zu sagen, okay, wo stehe ich jetzt? Wo will ich in 2 Jahren oder wo muss ich in 2 Jahren stehen? Und was brauche ich auf dem Weg? Welche Qualifikation muss ich mir neu ins Unternehmen reinholen? Wo brauche ich Unterstützung von externen Personaldienstleistern? Brauche ich Freelancer? Brauche ich Entwicklungshilfe? Also Entwicklungshilfe im Sinne von IT-Entwicklung. Ja, sich anders damit auseinanderzusetzen, als es heute eben getan wird, ganz häufig. Ja. Das ist dann daraus ein Bild zu erstellen, das ist so eine der wichtigsten Aufgaben.
Danke. Eine kurze Nachfrage dazu. Du hast gerade gesagt, dass es heute eher als Commodity betrachtet wird. Ja, stimmt, würde ich dir zustimmen. Zumindest was jetzt mein Bild von Zeitarbeit gibt. Also Zeitarbeit ist natürlich ein ganz breites Feld, wo du für jeden mögliche Position jemanden suchst. Aber ich assoziiere Zeitarbeit schon auch viel mit einfachen Tätigkeiten. Und dass das weniger wird und ich mich deswegen auch anders aufstellen muss, ist ja vielleicht auch der, ich nenne es mal, normale Verlauf der Dinge, oder?
Ja, absolut, genau. Und deswegen, also diese klassische, wie Zeitarbeit kurzfristige Kapazitätsengpässe abzudecken, kann ich ja heute gar nicht mehr machen, ja, weil der Arbeitsmarkt gibt es einfach in der Form nicht mehr her, wirklich kurzfristig zu agieren. Und deswegen kann ich gar nicht mehr so wie häufig in der Vergangenheit gesagt wurde oder es getan wurde, kurzfristig zu sagen, so, ich brauche jetzt 400 Leute an dem Standort. Das kann fast keiner stemmen, ja, sondern die Frage ist, wann brauchst du die, in welchem Zeitraum brauchst du die, in welchen Qualifikationen brauchst du die, wie kommst du auf dahin? Das ist kein Thema, was du mehr kurzfristig lösen kannst, was du mal kurzfristig wie eine Commodity einkaufen kannst. Das wird immer schwieriger oder ist immer schwieriger.
Zwei Fragen dazu. Also die erste ist, wie erlebst du das heute schon bei deinen Kunden oder bei euren Kunden? Wie gut sind die da schon aufgestellt? Wie weit ist es tatsächlich den Unternehmen schon bewusst, dass sie das ändern müssen? Also These wäre wahrscheinlich der meisten, aber kannst du besser beantworten. Und die zweite Frage ist, Stichwort Qualifikation, ist jetzt eher eine anekdotische Evidenz. Ich erlebe schon auch oft, dass halt Menschen ab einem gewissen Alter, also sagen wir mal 55 plus, es auch wahnsinnig schwer haben, wieder eine Anstellung zu finden. Also wie erlebst du das zum Beispiel bei dir und deinen Kunden oder euren Kunden? Gibt es da eine Abwehrhaltung oder ist das eigentlich nur tatsächlich so 2, 3 Highlights, die sich mal so negativ aufblitzen, aber eigentlich ist das gar kein Thema?
Also die zweite Frage ist extrem spannend. Eher mal ganz kurz auf die erste Frage eingehen. Es ist leider ganz häufig noch so, dass diese strategische Personalplanung noch nicht in voller Gänze betrieben wird, ja, sondern dann eben ganz häufig noch also entweder nach Qualifikation aufgeteilt oder nach, nach Standorten aufgeteilt, aber selten so, dass wirklich die Unternehmen hingehen und sagen so, wo stehe ich heute, wo will ich wo muss ich in 2 Jahren stehen und wie sieht dieser Weg dahin aus? Also von daher ist das, und dann ist es ja häufig auch noch so, dass gerade so das Thema Zeitarbeit im Helferbereich eben ganz klassisch noch aus dem Einkauf getrieben wird, ja, wo andere Dinge im Vordergrund stehen, als wie kann ich die Menschen von Punkt A zu Punkt B in 2 Jahren bringen, sondern wo es halt häufig darum geht, wie kann ich heute die beste Qualität zum günstigsten Preis einkaufen. Also von daher, da ist noch eine, ich nenne es auch nochmal Disbalance an der Stelle in Bezug auf, was Unternehmen heute machen und wo sie in 2 Jahren stehen müssen. Weil wenn wir auf die fehlenden Arbeitskräfte im Markt schauen, die wir in Zukunft haben werden, wenn jetzt nicht völlig unvorhergesehene Dinge passieren, dann sind davon eigentlich alle Unternehmen betroffen. Also es gibt kein Unternehmen, das nicht betroffen ist. Und dieses Verständnis muss ich noch ein bisschen eingraben an der Stelle. Oder ja, eingraben. Das Zweite, und da stimme ich dazu zu, das sehen wir leider auch, ja, dass eben häufig, dass Unternehmen eigentlich noch viel zu wenig damit sich beschäftigen, wie können sie den Pool an Potenzial, den es gibt, größer machen. Ja, wenn jeder sagt, ich will auf die mit 30er, mit 40er gehen, nein, ich muss den Pool, aus dem ich mich bedienen kann, größer machen. Und umso attraktiver sich die Unternehmen in dem Bezug auch machen. Also das sind ja nicht nur ältere Menschen, ja, das sind auch Frauen in Teilzeit, das sind Langzeitarbeitslose, wenig qualifiziert. Also die Frage ist, wie groß kann ich den Pool machen und wie groß will ich ihn für mich machen als Unternehmen? Und dann ist die Frage, wie bekomme ich denn ein Mensch A mit der Qualifikation Y von hier nach da? Ja, und was kann ich auf dem Weg machen? Und ich glaube, umso früher Unternehmen anfangen, sich damit zu beschäftigen, für sich den Pool größer zu machen, in dem sie fischen können, umso erfolgreicher werden sie in Zukunft sein. Aber es ist eine andere Perspektive, die du einnehmen musst.
Und dann wären wir ja auch eigentlich schon bei dem Thema, das du eingangs auch ein Stück als dein, ich nenne es mal Herzensthema, angesprochen hast, nämlich wie schaffen wir es, flexiblere Arbeitsplätze zu gestalten? Ja, also wie schaffen wir es, dass Leute, die weil sie Kinder haben und sich selber kümmern wollen und auch kümmern müssen, ja, oder wie schaffen es Menschen, die dann vielleicht schon ein bisschen älter sind, aber dafür dann Pflegethemen haben? Also es gibt ja tausende von Gründen, warum ich nicht 100% arbeiten kann und auch nicht 120%. Und dann ist ja schon die Frage, wie schaffen wir es, da die Tür ein bisschen größer zu machen und gleichzeitig es auch unternehmerisch möglich zu machen. Ja, das ist ja eine Balance, ne? Ich gucke immer auf so einen Mittelständler. Es ist ja auch mal eine Frage des sich Leistens können. Ne? Wobei jetzt Teilzeit, würde ich sagen, können sich auch Mittelständler sehr gut leisten. Ne? Also, aber ja, sag mal deine Gedanken dazu.
Ja, die einmal in die Reihenfolge zu kriegen, ist so einfach. Also erstmal, auch da wieder, die Frage ist, wie will ich mich denn positionieren? Ja, auch am Arbeitsmarkt. Und wenn man sich anschaut, was sind denn die Themen, die auch Arbeitnehmer vor allen Dingen beschäftigen in Bezug auf, ja, wenn man so sagt, was sind so die 3 wichtigsten Themen der meisten Arbeitnehmer, sind das Thema Work-Life-Balance, Gehalt, Jobsicherheit. Also wie kann ich mich als Unternehmen diesbezüglich aufstellen? Dann auch die Frage, wie schaffe ich es, mich einfach zu, ich sag mal, jetzt in Anführungsstrichen, ne, einfach zu öffnen. Also, weil es werden ja immer wenige, also wir werden einen Fach- und Arbeitskräftemangel in Deutschland haben in Zukunft. Und wie kann ich dem denn begegnen? Das heißt, ich muss mich ja dem Thema öffnen, ja, weil sonst irgendwann der Zugang wird. Und auch dieses Aufbrechen, natürlich ist es auch in kleineren Unternehmen häufig schwieriger, das zu tun. Entweder weil es tradiertere Unternehmen sind oder tradiertere Herangehensweisen sind oder auch vielleicht, weil die Gegenden, in denen sie ihren Standort haben, nicht so attraktiv sind. Aber gerade dann muss man sich ja dem öffnen. Ja, gerade dann musst du ja schauen, wie kann ich denn mit dem, was ich habe, das Bestmögliche erreichen? Und also ich bin wirklich ganz, ganz starker Verfechter davon, das Thema Also natürlich, Flexibilität in einem Krankenhaus ist wahnsinnig schwer zu leisten, ja. Flexibilität im Bereich Feuerwehr oder Polizei ist wahnsinnig schwer zu ermöglichen. Aber auch dort gibt es ja auch Möglichkeiten, trotzdem das zu fördern. In Bezug auf, kann ich meine Schichtplanung zum Beispiel beeinflussen? Ja, oder wird mir irgendwas einfach zugeteilt? Also wie kann ich meinen Job, und das muss man ja auch heutzutage einfach auch akzeptieren, wie kann ich meinen Job bestmöglich mit meinem Leben kombinieren und vereinen? Und an der Stelle müssen Unternehmen ja anders agieren, als sie es in der Vergangenheit getan werden. Ja, und so klassische Mauern im Kopf auch einreißen. Also gerade wenn ich mir anschaue, ich war gedanklich auch fertig, mir fiel nur ein Punkt nochmal ein. Also wenn man sich anschaut, wie viele Menschen bereit sind, einen Job zu verlassen, weil irgendwie Unternehmenskultur nicht passt oder weil ihre Entwicklungschancen nicht passen, dann werden diese Unternehmen deutlich größeres Problem bekommen. Ja, und ich frage gerade sowas wie, was ist denn wichtig? Ist es die pure Anwesenheit oder ist es die Arbeitsleistung, die jemand erbringt? Muss ein Job zwischen 8 und 14 Uhr erbracht werden oder kann er vielleicht auch zwischen 8 und 12 und dann ab 18 und 20 Uhr erbracht werden? Also da ein bisschen gedanklich freier zu werden und kreativer zu werden.
Spannend. Ich habe dazu ein ganz witziges Beispiel und dann kommt meine nächste Frage. Aber das witzige Beispiel kam von einem Bäcker, der auf TikTok dann Videos hochpostete. Und zwar wollte er in seiner Bäckerei Auszubildende finden. Und er hatte dann gesagt, in unserer Bäckerei darfst du auch erst ab 6 Uhr morgens anfangen. Und das wurde ein virales Video, weil viele Bäcker ja sagen, nein, du musst um 3 Uhr morgens aufstehen. Und die Frage ist aber, muss das so sein? Und inwiefern müssen jetzt alle, ne? Und kann man nicht damit auch Leute, junge Leute vielleicht ködern, wo man sagt, so am Anfang darfst du auch 6 und ab und zu, dann musst du auch mal früher, aber wir können das ja auch mal schichten und gucken, wie du das hinkriegst, so ungefähr, ne? Und da neue Wege zu gehen. Ja. Ich habe ein anderes Thema noch, das passte auch zu dem anderen Vorgesprächsthema, was wir vorhin auch hatten. Und zwar das Thema Diversity. Nun, es gibt ja ganz viele politische Veränderungen in der Welt, auf die ich jetzt gar nicht so eingehen will, wo das Thema eben wieder abgeschafft werden soll, per Befehl, und die Unternehmen das nicht mehr bedienen sollen. Einige sind sogar von sich aus jetzt vorgegangen und haben gesagt, gut, das Thema Frauenanteil, das kappen wir wieder, das brauchen wir nicht mehr, wir fördern jetzt keine Frauen mehr. Da gibt es auch ein paar Schweizer Unternehmen darunter, die ich jetzt alle nicht namentlich erwähnen will. Wie hoch schätzt du diese Chance, Diversity zu behalten, eben auch ein für die Unternehmen, auch im Hinblick auf Fachkräftemangel? Und weil wir gesagt haben, der Pool muss sich ja irgendwie verändern oder vergrößern, wenn wir mehr Fachkräfte akquirieren wollen. Wie schätzt du dieses Thema dort eben auch ein?
Ich finde diese Entwicklung gerade extrem beängstigend, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich, also gefühlt innerlich untragbar. Ja, weil ich finde, solange wir noch in einer Welt leben, wo es noch nicht selbstverständlich ist, ein gleichberechtigtes Miteinander nebeneinander zu haben im Berufsalltag, aber auch im allgemeinen Alltag, haben wir noch einen weiten Weg vor uns, und deswegen müssen wir auch alle Programme in der Richtung fördern. Also ich bin per se eigentlich kein Freund von Quoten, ja. Trotzdem macht es nicht Sinn, Frauenquoten zu haben, um immer diese Barrieren zu durchbrechen. Ja, also sollte es irgendwann auch wieder, das Ziel muss ja sein, eine völlig gleichberechtigte Arbeitnehmerschaft zu haben. Und deswegen auch gerade das Thema auch jetzt Diversity. Und ich hoffe wirklich am Ende des Tages, dass die Menschen mit ihren Füßen abstimmen. Ja, und wirklich auf der Art und Weise deutlich machen, dass dieser Weg der absolut falsche Weg ist, sondern dass der richtige Weg ist und ja, ein wirklich gleichberechtigtes Miteinander und Nebeneinander zu ermöglichen. Und wenn man sich auch nochmal anschaut, auch da so eine Zahl aus so einer Arbeitsmarktstudie von uns, 8 von 10 Menschen oder Arbeitnehmer erbringen oder sagen, sie erbringen bessere Arbeitsleistungen, wenn sie sich einer Gemeinschaft zugehörig fühlen. Mhm. Ja, also dieses Miteinander die Menschen ja extrem wichtig. Und wenn ich jetzt anfange, wieder Menschen auszugrenzen, Wohin führt denn das? Das führt wieder zu einer toxischen Arbeitskultur. Also ich hoffe wirklich, dass wir als Menschen an der Stelle stark genug sind, mit unseren Füßen abzustimmen und dadurch diesen Pfad nicht wieder zu verlassen, sondern den Pfad weitergehen. Also meine ganz innere Überzeugung an der Stelle.
Also jetzt mal ganz losgelöst von dem, was da in den USA passiert, ne? Also das wollen wir mal ausklammern. Ich frage mich allerdings, bin da irgendwie auch Optimist, ob es tatsächlich so einen großen Schaden zumindest in europäischen oder deutschen Unternehmen hat, weil ich dann ja doch, ne, auch deine Worte oder deine Gedanken aufgreifen von vorhin, denke, am Ende ist es ja auch eine unternehmerische Notwendigkeit. Also divers zu sein. Also ich kann ja langfristig gar nicht überstehen, wenn ich mich nicht divers aufstelle.
Ja. Ja, und natürlich könnte man jetzt über den Teich schauen und sagen, lass die mal machen da drüben, ja. Aber es betrifft uns ja schon, ja. Also wenn die französische Unternehmen haben jetzt gerade Briefe bekommen, ja, die genau das einfordern, weil sie sonst nicht mehr ihre Produkte in die USA liefern dürfen. Also wir sind ja heutzutage nicht nur von unseren von den Produktströmen so stark miteinander vernetzt, sondern auch von den Arbeitsströmen so stark miteinander vernetzt, dass das alles auch eine Auswirkung hat auf uns. Und auch wenn man sich anschaut, ich meine, das sind ja wirklich Coca-Cola in Deutschland wird die Produktion reduzieren aufgrund von Alupreisen und Aluzöllen, die erhoben werden. Wir sind ja so miteinander verzahnt und deswegen, wenn ein so großes und starkes Land wie die USA plötzlich so einen Weg einschlägt, finde ich das beängstigend. Und ich meine, wir haben ja noch das eine oder andere Land in einer bedeutenden Größe, wenn wir so ein bisschen Richtung Osten und sehr weit Richtung Osten gucken, wo ja auch riesige Menschenzahlen vorhanden sind, die aber in Systemen noch leben und arbeiten müssen, die eben das nicht fördern und nicht. Und deswegen, ich hoffe einfach, dass wir, wie gesagt, als Gesellschaft da an der Stelle stark genug sind, diesen Weg nicht zu verlassen.
Ja, das hoffe ich auch, weil so im Hinblick darauf, was jetzt gerade doch irgendwie an alles Mögliche passiert, dann die Autozölle, die 25%, die jetzt irgendwie alle betreffen, jetzt noch die Briefe, die dann irgendwie der amerikanische Botschafter da verschickt hat und so weiter. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber das kann einen dann doch ein bisschen mulmig machen und dann sagen, okay, also so ganz gelöst von denen können wir leider wahrscheinlich nicht existieren, auch in vielerlei anderen Hinsichten leider, aber wir werden schon hoffen, oder die Politiker werden hoffentlich den Weg finden.
Ja, und wie gesagt, ich hoffe einfach die Menschen auch. Ich hoffe wirklich, dass wir stark genug sind, unseren Füßen abzustimmen und eben dann andere, manche Unternehmen zu meiden, die es nicht fördern. Und, und wie gesagt, wir sind ja, also auch das nochmal eine Zahl, ne? Irgendwie eine von, wenn man so auch eine Studie anschaut, die wir haben, so ein Arbeitsplatzmonitor, dass nur eine von 10 Coaching-Angeboten für alle Arbeitnehmenden offen stehen. Ja? Also es sind nur 10%. Deswegen, wir haben ja auch immer noch unsere Baustellen, auch in Deutschland, auch in Europa, wo wir uns verändern werden und verändern müssen auch noch. Und deswegen bin ich ein starker Verfechter von diesem Weg weiterzugehen. Einfach weil, und das ist ja das Gute, weil wir merken auch, dass die Konsequenz der Menschen, auch Jobs zu verlassen, stärker ist. Das ist jetzt gerade in der jetzigen Phase, nimmt das wahrscheinlich ein bisschen ab. Ja, das Thema Arbeitsplatzsicherheit rutscht jetzt noch mal ein Stück weiter hoch. Aber das wird sich auch wieder nivellieren.
Was würdest du denn Unternehmen empfehlen, wenn es darum geht zu sagen, also wie werde ich diverser, wie werde ich flexibler? Also was wären aus deiner Sicht sinnvolle Maßnahmen, die man vielleicht auch relativ einfach umsetzen kann?
Frag die Menschen, die schon da sind. Finde ich wirklich einfach, ehrlich gesagt, ja, das vorhandene Wissen nutzen, ja, und auch die vorhandenen Ideen und Gedanken nutzen, die in Unternehmen da sind. Ja, man muss ja nicht immer wieder das Ratten versuchen neu zu erfinden, ja, sondern das finde ich ganz viele Institutionen, ganz viele tolle Vereine, Stiftungen, die sich dem Thema verschrieben haben und die man um Hilfe fragen kann. Aber wie gesagt, ich finde am Ende des Tages, frag die Menschen, die bei dir arbeiten. was sie wollen, wie wollen sie die Zukunft haben, wie wollen sie den Weg gestalten, und das, die mit einbinden. Ja, das finde ich eigentlich immer das Wichtigste, weil das ist ja genau das, wenn 8 von 10 Menschen eine bessere Arbeitsleistung bringen, weil sie das Klima, in dem sie arbeiten, für gut empfinden und weil sie die Menschen, mit denen sie arbeiten, positiv wahrnehmen, dann spricht das für sich, finde ich. Ja, und dann finde ich, kann man auch ja dieses Wissen und einfach das Vorhandene auch mit, nicht immer versuchen, wieder alles neu zu machen.
Sehr gut, vielen Dank. Wir haben jetzt schon langsam so unser Ende erreicht. Jetzt kommen gleich unsere letzten 3 Fragen. In einem Satz gerne von dir, und dann kommt Claudia und dann komme ich wieder, oder beides Claudia, wir werden sehen. Aber die erste Frage stelle ich dir in einem Satz: Warum sollen die Menschen zu Randstad zu dir kommen und eure Dienste in Anspruch nehmen?
Weil es gut ist, mit einer externen Brille auf interne Themen zu schauen und sich darüber beraten zu lassen. Man muss nicht immer automatisch das Geschäft kommen, aber zu schauen, welche Informationen gibt es schon, wo kann ich mir Hilfe suchen, wo kann ich Beratung einsuchen, und mir darüber Hilfe besorgen, ist immer hilfreich. Gerade bei so einem Thema wie Arbeitsmarkt und arbeitspolitische Themen.
Danke dir.
Sehr weise, ein externer Blick hilft immer, ne? Und wenn du jetzt, also du hast ja auch schon viel gemacht in deinem Leben, hast ja auch schon unterschiedliche Unternehmen gesehen, warst in unterschiedlichen Positionen. Was würdest du sagen, war einer deiner größten Fehler, von denen andere Menschen in deiner Situation am meisten von lernen würden?
Ich glaube, ich hatte eine für mich so der wichtigsten Erfahrung, die ich gemacht habe, war zu merken, wie wichtig es in Teams ist, unterschiedliche Meinungen zu haben. Und da hatte wirklich eine Situation, wo einer in mein Team gekommen ist oder auch platziert wurde, und wir waren so unfassbar unterschiedlich und wir haben uns wirklich wirklich stundenlange Diskussion geliefert, bis wir, und auch wirklich auch sehr konfrontativ gewesen, bis wir irgendwann an diesen Punkt gekommen sind, zu merken, krass, eigentlich ergänzen wir uns perfekt. Ich bin sozusagen sehr gut darin, einen Stein weit zu werfen und zu schauen, was passiert. Und er ist extrem gut darin gewesen, oder immer noch, dann das Ergebnis zu haben und sozusagen bis zum Ende versuchen, so diese letzten 20% so gut wie möglich zu gestalten. Ja, und sicherzustellen, dass eben das, was man auch erreichen möchte, dann auch erreicht wird, weil eben der Weg bis zu Ende gebaut wird. Und das war für mich wirklich so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, krass, unterschiedliche, und deswegen, das ist etwas, was ich ganz stark versuche, immer auch bei mir in meinen Teams zu fördern, unterschiedliche Meinungen an den Tisch zu bekommen, unterschiedliche Perspektiven reinzubekommen und das als etwas Positives zu erleben. Und weil die Entscheidungsfindung ist vielleicht länger und anstrengender, aber das Ergebnis ist besser. Und sich auf diesen Weg, und gerade als Führungskraft, sich auf diesen Weg einzulassen und nicht automatisch durch eine eigene starke Meinung den Weg vorzugeben, war für mich so eine der wichtigsten Erkenntnisse so in meinem Berufslaufbahn bis jetzt.
Ja, super, danke schön. Das passt ja auch perfekt zum Thema Diversität und Vielfalt, was wir gerade eben nochmal angesprochen haben. So, Sanna, das letzte Wort hast du.
Oh,
letzte Frage.
Ich lasse dir aber diesmal den Vortritt und schließe dann zum Schluss ab. Passt das für dich, Claudia? Letzte Frage noch zu stellen, oder?
Also tatsächlich habe ich gar keine letzte Frage.
Okay. Ich habe nämlich eigentlich auch keine mehr. Dann schließen wir das. Ich habe gar keine Fragen mehr an dich. Vielen Dank. Es war ein sehr kurzweiliges Erlebnis. Wir haben ganz viel von dir jetzt gehört. Vieles ist sicherlich vielen Menschen schon bewusst, auch den ganzen Unternehmern und Führungskräften, die das jetzt irgendwie alles hören. Trotzdem ist es ja immer nett, das mal aus verschiedenen Perspektiven nochmal zu hören und nochmal dran erinnert zu werden, worauf es wirklich ankommt und was wirklich wichtig ist im Alltag. Also Danke dir, lieber Nikolas, dass du die Zeit heute genommen hast und unser Gast warst. Und wir freuen uns, wenn du zu einem späteren Zeitpunkt nochmal Zeit findest, weil das Thema ist sehr, sehr weit und sehr, sehr interessant. Und vielleicht finden wir noch weitere neue Themen dazu.
Sicher. Danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung, für das tolle Gespräch mit euch.
Vielen, vielen Dank, lieber Nikolas. Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende bei uns geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, schaut gerne mal auf unseren Webseiten oder auf LinkedIn vorbei. Sanas findet ihr unter vonelsner-coaching.de und mich findet ihr unter führungssache.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.